heftiger Streit, viel Wortwechsel, große Auseinandersetzung, heftiger Zwist, scharf aneinander geraten, erbittert miteinander streiten. Solche Worte lösen etwas bei uns aus. Und ich denke, die allermeisten, die möchten das nicht selbst erleben, die sind froh, wenn sie nicht dabei sind, wenn dies geschieht. Und einzelne von uns haben das möglicherweise noch nie erlebt, aber ich nehme an, das sind die ganz, ganz großen Ausnahmen. Niemand möchte Teil eines handfesten Konflikts sein. Irgendetwas in uns sträubt sich dagegen. Und diese Formulierungen haben vor allem eines gemeinsam. Wir möchten nicht dabei sein, wenn das geschieht. Und diese Formulierungen haben noch etwas anderes gemeinsam. Sie stehen alle in der Bibel. Genau genommen sogar in einem einzigen Kapitel. Apostelgeschichte 15 kommen alle diese Worte vor. Die Bibel ist definitiv nicht ein Buch, in der das zwischenmenschliche Zusammenleben einfach so mit einer rosaroten Brille geschildert wird. Die Bibel schildert das menschliche Zusammenleben sehr, sehr realistisch und oftmals auch völlig ungeschönt. Da ist vieles, was nicht geklappt hat. Und das fängt schon bei Kain an, der seinen Bruder Abel erschlägt. Und das ist in meiner Bibel erst auf Seite 5. Das ist schon auf Seite 5, kommt das zum ersten Mal vor. Menschen zeigen ganz unterschiedliche Muster, wenn sie in Konfliktsituationen hineingeraten. Einige verstummen, andere ziehen sich zurück. Nochmals andere werden laut, werden vielleicht sogar verbal richtig ausfällig. Andere fliehen, tauchen ab. Nochmals andere werden gewalttätig. Und wieder andere kommen ins Grübeln, werden depressiv, verstimmt. So unterschiedlich sind wir. Und jetzt versucht ihr doch einmal einen Moment lang zu überlegen, zu welcher Art von Konflikt verhalten. Und das ist ja noch nicht alles. Du am ehesten neigst. Wenn dein Ehepartner neben dir sitzt, gell, dann schaust du jetzt vielleicht schnell hinüber oder deine Freundin oder deine Schwester, dein Bruder oder sowas, schau mal schnell hinüber, die können dir ziemlich genau Auskunft geben, zu was für einem Verhalten, das du am ehesten neigst. Es ist nicht egal, ob wir eine Ahnung davon haben, wie wir an dieser Stelle funktionieren. Es ist gut, wenn wir uns ein bisschen kennen. Meine Frau sagt zum Beispiel von mir, dass ich oftmals nur schweige, wenn sie mich kritisiert. Und ich möchte dazu gar nichts sagen. Oder sie sagt, dass ich Kritik nicht an mich heranlasse, dass ich es mit Humor einfach überspiele. Und für diese Ansicht habe ich eigentlich auch nur ein Grinsen übrig, gell? Sicher ist, dass ich oft nichts sage. Und trotzdem habe ich einen Grundsatz in mir selber drin, der heißt: Wenn niemand etwas sagt, dann sage auch ich nichts. So heißt dieser Grundsatz eben nicht. Mein Grundsatz in mir sagt, wenn niemand etwas sagt, dann werde ich trotzdem etwas sagen. Dann werde ich erst recht etwas sagen. Und damit habe ich mich natürlich schon oft in die Nesseln gesetzt. Und ich habe es regelrecht lernen müssen und mir sagen müssen, Martin, wenn niemand etwas sagt, dann sagst du vielleicht auch mal nichts. Einfach nichts. Meine Frau und ich können schwierige Dinge am besten bei einer Autofahrt besprechen. Das Schöne an Autofahrten oder übrigens auch an Spaziergängen ist, dass man ja miteinander unterwegs sein kann und es nicht irgendwie seltsam wirkt, wenn auch mal ein paar Momente oder vielleicht auch ein paar Minuten niemand etwas sagt. Uns hilft das unheimlich. Miteinander schwierige Dinge besprechen bei einer Autofahrt, gell? Und ich weiß, Patrick, dir bricht das fast das Herz ab. Es gibt garantiert ökologischere Konfliktbewältigungsmustern. Aber mir ist es trotzdem lieber, dass wir bei einer Autofahrt schwierige Dinge besprechen können, als dass da plötzlich ein Keil zwischen mich und meine Frau kommt. Ist doch gleich, wenn das Fenster zu machst, ne? Sicher, meine Frau und ich sind sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn wir uns Unannehmlichkeiten nicht stellen, wird es keine Veränderung geben, auch keine Veränderung vom Schlechteren zum Besseren. Wenn wir uns Unannehmlichkeiten nicht stellen, wird es keine Veränderung geben. Selbstverständlich gilt das nicht nur für Ehepaare, das gilt überall, wo Menschen miteinander zusammenleben, auch in der Kirche. Und jetzt haben wir ja diese Predigtreihe zum Thema Beziehungen. Und man kann gar nicht eine Predigtreihe über Beziehungen halten, ohne nicht auch auf das Thema Konflikte und Konfliktbewältigung zu sprechen kommen. Ich habe der heutigen Predigt den Titel gegeben, durch Konflikte reifen. Und das ist nicht einfach ein zufälliger Titel, da steckt eine tiefe Überzeugung dahinter. Ohne eine gute Art der Konfliktbewältigung werde ich im Hinblick auf meine Persönlichkeitsentwicklung, aber auch im Hinblick auf die Entwicklung meines geistlichen Lebens voraussichtlich nicht wirklich vorankommen. Und das gilt für mich persönlich, das gilt für jede Art von Bekanntschaft, das gilt für jede Freundschaft, das gilt für jedes Ehepaar und das gilt, wie gesagt, natürlich auch für jede Kirche. Und jetzt kommen wir zu diesem ominösen Kapitel Apostelgeschichte 15. Wenn du dein Handy dabei hast oder eine Bibel dabei hast, dann kannst du das gerne mal aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 15. Dort sehen wir, durch das Engagement einiger Christen und vor allem durch das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes, ist das geschehen, was sich viele nicht haben vorstellen können. Und jetzt musst du dir bewusst sein, die meisten der ersten Christen, das waren Menschen mit einem jüdischen Background. Und die konnten sich nicht vorstellen, dass viele Leute mit einem heidischen Background plötzlich einen Zugang zum Glauben an Jesus bekommen würden. Das hat man sich einfach nicht vorstellen können. Jetzt sind aber innerhalb von kurzer Zeit viele Menschen zum Glauben gekommen, die aus jüdischer Sicht einen heidnischen Background hatten. Und so ist da plötzlich in der christlichen Gemeinde sind da plötzlich komplett verschiedene Welten, komplett verschiedene Kulturen aufeinander getroffen und das war natürlich nicht einfach. Und die Christen, die einen jüdischen Hintergrund hatten, für die war das selbstverständlich, dass alle Menschen, die auch keinen jüdischen Hintergrund haben, selbstverständlich die jüdische Lebensweise übernehmen würden. Und zur jüdischen Lebensweise gehörte die Einhaltung von ganz, ganz vielen Gesetzen und vor allem auch die Beschneidung der männlichen Säuglinge. Und genau über diese Fragen ist es innerhalb von kurzer Zeit zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen, zu einem handfesten Streich. Und das waren nicht nur ein paar Meinungsverschiedenheiten, sondern da sind die Fetzen so richtig geflogen. Und spannend finde ich jetzt, dass die Bibel das mit keinem einzigen Wort negativ kommentiert. Sie lässt das einfach stehen. Und sie berichtet einfach. Sie berichtet einfach, dass die Gemeinde in Antiochien, wo dieser Streit zum ersten Mal aufgebrochen ist, dass sich die gesagt haben, wir stellen eine Delegation zusammen und diese Delegation, die soll zur Gemeinde in Jerusalem gehen. Und ich denke, sie haben sich Folgendes vorgestellt. In Jerusalem wohnen noch die meisten Frauen und Männer, die damals noch mit Jesus herumgezogen sind. Und dort wird man diesen Streit sicher schlichten können. Und ja, man konnte diesen Konflikt dort lösen. Er wurde geklärt. Allerdings auch erst, nachdem auch dort wieder ein heftiger Streit und eine starke Auseinandersetzung stattgefunden hat. Apostelgeschichte 15, Vers 7. Und jetzt eine Zwischenbemerkung. Ich bin begeistert von der Robustheit dieser ersten Gemeinden. Da hat man offensichtlich heftige Auseinandersetzungen führen können. Da hat man miteinander streiten können und hat am Schluss einen gemeinsamen Weg gefunden. Man konnte wieder gemeinsam weitergehen. Und das scheint mir, das steht in einem relativ starken Kontrast zu dem, was wir heute sehen. Und das ist ja nicht erst seit vorgestern so. Markus Hauser, einer jener Pastoren, die direkt und indirekt dazu beigetragen haben, dass in den 1870er, 1880er Jahren ganz viele Krishona-Gemeinden entstanden sind, unter anderem auch unsere Gemeinde. Markus Hauser schreibt an einer Stelle in seinem Tagebuch, die Frommen sind schnell beleidigt, ziehen sich zurück, schließen sich anderen an. Schreibt er 1880, die Frommen sind schnell beleidigt. Und ich denke, es hat sich gar nicht groß was geändert in den letzten 140 Jahren, gell? Und damit das klar ist, ich begrüße es ausdrücklich, dass es verschiedene Gemeinden gibt. Gemeinde mit verschiedenen Arten und Formen, wie man Gottesdienste feiert beispielsweise. Gemeinden, die zum Teil auch theologisch sehr unterschiedliche Ansichten haben. Das ist gut. Es braucht sehr unterschiedliche Gemeinden, damit unterschiedlichsten Menschen ein Zugang zum Glauben an Jesus ermöglicht wird. Deshalb braucht es diese Gemeinden. Aber es braucht nicht so viele Gemeinden, damit jede Hanswurst auch noch sein eigenes Zügelchen fahren mit seiner super Spezialzusatzoption. So viele Gemeinden braucht es nicht. Also, was können wir aus Apostelgeschichte 15 und aus den Gemeinden, die damals beteiligt waren, ganz direkt lernen für Konflikte, hier auch bei uns? Die Antwort ist gar nicht so einfach. Weil am Schluss von Apostelgeschichte 15 steht dann nicht eine Zusammenfassung, gell? Hey, Learnings aus diesem Kapitel, Punkt 1, 2, 3, 4. Nein, das steht dort nicht. Müssen wir schon selber nachdenken. Aber wenn wir dann ein bisschen nachdenken, dann finden wir ein paar spannende Punkte zwischen den Zeilen. Und auf drei Punkte möchte ich heute Morgen zu sprechen kommen. Erstens mal, sich auf das Wesentliche fokussieren. Das war der entscheidende Punkt damals bei den Diskussionen. Und dieser entscheidende Punkt wird nachher in Vers 11, Apostelgeschichte 15, Vers 11, zusammengefasst. Wir sind davon überzeugt, dass wir, also die Christen, die mit einem jüdischen Hintergrund, genau wie die Heiden, das heißt die Christen mit einem heidnischen Hintergrund, allein durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Das war der entscheidende Punkt, das war das Wesentliche, worauf man sich fokussiert hat. Das war ein ganz entscheidender Punkt, da ist quasi die christliche Glaubensüberzeugung auf engstem Raum zusammengefasst. Alles, was sonst noch angesprochen wird in Kapitel 15, ist dem unterordnet. Ich glaube, dass diese Frage, die hier in der Gemeinde in Apostelgeschichte 15 gestellt wurde, eine ganz entscheidende Frage ist, die wir uns auch heute noch stellen müssen. Immer und immer wieder. Die Frage nämlich, um was geht es eigentlich? Um was geht es eigentlich? Also oft wird vordergründig um irgendetwas gestritten, aber hintergründig geht es eigentlich um etwas ganz, ganz anderes. In der ersten Gemeinde, in der Ruth und ich als Pastoren-Ehepaar angestellt wurden, da gab es einen handfesten Streit. Da war der erste Streit, so richtig ein heftiger Streit in der Gemeinde, den ich miterlebt habe. Ein bisschen von der Seitenlinie aus, aber ich habe ihn hautnah miterlebt. Und wir haben diesen Streit später den WC-Schüssel-Konflikt genannt, weil es bei diesem Streit, heftig darum gestritten wurde, ob eine der WC-Schüsseln bei den Gemeinde-WCs jetzt ausgetauscht wird oder ob das immer noch reicht mit dieser alten Schüssel. Das war der Streit. Und dieser Streit wurde so heftig, dass er nicht ohne externe Mediation gelöst werden konnte. Und man muss jetzt nicht ein großer Menschenkenner sein, um dann herauszufinden, dass es bei diesem Streit wohl letztlich nicht um diese WC-Schüssel, sondern um etwas ganz, ganz anderes gegangen ist. Um was geht es eigentlich? Was ist der wirkliche Punkt? Meine Frau hat mir vor noch nicht allzu langer Zeit in einem sehr günstigen Augenblick, und sie ist eine Spezialistin geworden in den letzten 30 Jahren, solche Momente abzupassen, hat mir in einem sehr günstigen Augenblick gesagt, Martin, ich fühle mich von dir vernachlässigt. Musch. Ist gut, dass sie das so deutlich gesagt hat. Es hat die Möglichkeit eröffnet, dass wir über den Punkt sprechen konnten, der wirklich geschmerzt hat. Es ist wichtig, dass wir im Konfliktfall auf das Wesentliche zu sprechen kommen, auf den wirklichen Punkt, dass wir das Problem fokussieren können, dass wir nicht Scheingefechte führen. Das wird uns helfen, in Konflikten wirklich zu reifen. Ein zweiter Punkt, lerne Unterschiede wertzuschätzen und lass deinen Horizont, deinen persönlichen Horizont erweitern. In Apostelgeschichte 15 nützt Paulus jede Gelegenheit, um Christen mit einem jüdischen Background zu erklären, wie Menschen aus heidnischem Background einen Zugang zum Glauben an Jesus gefunden haben. Er nützt jede Gelegenheit, die er hat. Und das macht etwas mit dem Denken dieser Juden, die Christen geworden sind. Das macht etwas. Das erweitert ihren Denkhorizont. Sie können sich plötzlich etwas vorstellen, was sie sich bis dorthin überhaupt nicht haben vorstellen können. Und es geht uns heute gar nicht anders, gell? Wenn du eine bestimmte Sache schon immer so gemacht hast oder schon immer so erlebt hast, dann braucht es in der Regel einiges an Denkarbeit, um sich etwas anderes überhaupt vorstellen zu können. Und wenn du jetzt schon länger als 2 Wochen in einer Freikirche zu Hause bist, gell? Dann weißt du doch, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass eine Frau predigt. Dass man das Abendmahl in Einzelkelchen einnimmt. Dass Gottesdienste im Livestream übertragen werden. Oder dass ein Schlagzeug auf der Bühne steht. Hat man sich einfach nicht vorstellen können. Und ja, es war eine gewisse Horizonterweiterung nötig, um festzustellen, dass eine Orgel oder ein Harmonium, wir haben als Junge jeweils gesagt, das ist ein Halleluja-Vergaser, ein Evangelisationskompressor. Das war nicht sehr wertschätzend, aber so haben wir das gesagt. Gell? Es hat einiges an Denkarbeit gebraucht, um herauszufinden, dass eine Orgel oder ein Harmonium kein geistlicheres Instrument ist als eine E-Gitarre. Und es hat einiges an Zeit gebraucht, dass man auch mit Melodien und mit Texten Gott anbeten kann, die nicht den Texten und den Melodien entsprechen, die wir schon immer miteinander gesungen haben. Und bei einigen Gemeinden war das ein schwieriger Weg mit heftigen Auseinandersetzungen. Und die, die schon länger da waren, die wissen doch, dass es auch bei uns einige heftige Auseinandersetzungen gebraucht hat, bis wir da waren, wo wir heute sind. Und weißt du was? Es wird noch ein paar heftige Auseinandersetzungen und starken Streit geben in unserer Gemeinde, bis wir dort sind, wo wir in 10 oder in 15 Jahren sein werden. Es wird einfach so sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, mit Konflikten gut umzugehen. Ich bin überzeugt, dass unser Glaube sich weitet, wenn wir uns unseren Glaubenshorizont vor allem von den Menschen erweitern lassen, die nicht den gleichen Background haben, die nicht aus dem gleichen Background zum Glauben gekommen sind wie wir selbst. Es war damals so. Das ist auch heute so. Und eng mit diesem erweiterten Horizont hat auch die bewusste Entscheidung zu tun, Unterschiede wertzuschätzen. Falls du es noch nicht gemerkt hast, es ist gut, dass in dieser Kirche nicht alle über die 1000 Themen, über die man diskutieren kann, gleich denken wie du. Es ist gut, dass nicht alle so denken wie ich oder wie du. Das weitet unseren Horizont für die Menschen, aber vor allem auch für den Glauben. Das war damals der Grundstein, der in Apostelgeschichte 15 gelegt wurde. Der Grundstein, der dazu geführt hat, dass nicht nur Jerusalem und Judäa mit dem Evangelium von Jesus erreicht wurden, sondern auch Samaria und bis an das Ende der ganzen Welt. Jetzt noch ein kleiner Einschub für die Verheirateten unter uns, gell? Lerne die Unterschiedlichkeit deines Partners zu sehen und wertzuschätzen. Lerne diese Unterschiedlichkeit zu sehen und wertzuschätzen. Es wird deiner Ehe gut tun, es wird deinen Kindern gut tun, es wird allen gut tun, die mit dir zu tun haben. Ich glaube überhaupt, dass im Himmel nur deshalb so ein emsiges Treiben vorherrscht, so ein riesiges Engagement, um für die allermeisten Menschen eine passende Frau zu finden. Das geschieht nur aus dem einen Grund, dass selbst Männer verstehen, dass es noch weitere hilfreiche Sichtweisen gibt als die eigene. Und dass selbst Männer verstehen, dass es außerhalb ihrer Höhle eine wunderschöne Welt gibt. So läuft das. Und noch ein dritter und abschließender Punkt, der erst aus der Langzeitperspektive von Apostelgeschichte 15 klar wird. Du kannst durch Konflikte reifen, wenn du lernst zu vergeben. So einen Satz schreibt Paulus nicht am Ende von Apostelgeschichte 15. Am Ende von Apostelgeschichte 15 haben sich Paulus und Barnabas, einige der tragenden Leiter der damaligen Bewegung, haben sich die beiden Ende Apostelgeschichte 15 so zerstritten, dass sie nicht mehr miteinander unterwegs sein wollten. Die haben wohl jahrelang nicht mehr miteinander geredet. Und Jahre später schreibt Paulus Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand euch Unrecht getan hat, eben vergebt einander. Wie Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Die Menschen um sich herum zu ertragen, das hat mit einer Entscheidung zu tun. Und die Menschen um sich herum, diesen Menschen zu vergeben, wenn Unrecht geschehen ist, das hat mit einer Entscheidung zu tun. Und auch nach Konflikten und Streit noch gemeinsam miteinander unterwegs zu bleiben, auch das hat mit einer Entscheidung zu tun. Und es hat vor allem mit dieser Entscheidung zu tun, die uns Jesus schon vorgelebt hat. Er hat uns vorgelebt, was es heißt, einander zu vergeben. Er hat uns vorgelebt, was es heißt, einander zu ertragen. Er hat uns vorgelebt, miteinander auf dem Weg zu bleiben, auch wenn Schwieriges geschehen ist. Niemand kann dich zwingen, die Leute zu ertragen, die dich nerven. Niemand kann dich zwingen, die Leute zu ertragen, die dir nicht sympathisch sind, die durch ihre Andersartigkeit dir irgendwie auf den Geist gehen. Niemand kann dich dazu zwingen. Und niemand kann dich dazu zwingen, irgendjemandem zu vergeben, wenn Unrecht geschehen ist. Und niemand kann dich zwingen, mit Menschen gemeinsam unterwegs zu bleiben, auch mit Menschen, mit denen es vielleicht stellenweise schwierig war, wo Unrecht geschehen ist, wo Verletzungen geschehen ist. Ob du es tust, wird ganz entscheidend dafür sein, ob du persönlich, charakterlich und geistlich heranreifst. Es braucht Mut. Oh, da sieht man her. Jetzt fehlt uns irgendeine Folie da. Genau. Es braucht Mut, die Dinge zu sagen, die Dinge anzusprechen, die schwierig sind. Es braucht Mut. Und es braucht Demut, sich die Dinge zu sagen, die Dinge sagen zu lassen, die schwierig und herausfordernd sind. Und ich wünsche uns beides. Diesen Mut und diese Demut. Dir ganz persönlich und auch uns als ganzer Kirche. Wir beten miteinander. Du, Jesus, hast uns vorgelebt, miteinander unterwegs zu sein. Du hast uns vorgelebt, was es heißt, einander zu ertragen. Du hast uns vorgelebt, einander zu vergeben. Du hast uns vorgelebt, miteinander auf dem Weg zu bleiben. Und wir möchten von dir lernen, Jesus. Wir möchten, dass deine Art sich in unserem Leben, in unserer Kirche widerspiegelt. Und wir sind uns bewusst, das können wir nicht einfach aus uns selbst heraus. Dazu brauchen wir dich. Vielen Dank für deine Hilfe. Amen. Amen. Wir haben eine Zeit der Anbetung, eine Zeit, in der wir Gott ganz bewusst die Ehre geben, in der wir unseren Fokus auf Gott legen. Und vielleicht ist das auch die Zeit, in der du einmal in die Tiefe deines Herzens blickst und dich fragst, wo sind Menschen, wo ich vielleicht den Mut brauche, um Dinge einmal respektvoll, aber klar anzusprechen. Und vielleicht auch zu fragen, wo haben Menschen es versucht? Vielleicht auch nicht so geschickt versucht, mir Dinge zu sagen, die schwierig sind. Und du kannst dich in dieser Zeit entscheiden, dir das sagen zu lassen. Und in dieser in dieser Zeit ist auch die Möglichkeit, hinten sich für ein Gebet zu melden. Da werden Leute sein, die gerne für dich beten. Und vielleicht möchtest du gerade, dass Menschen für dich beten in der Situation, die dir jetzt durch den Kopf geht. Wir stehen auf, um Gott miteinander zu ehren. Wir haben die Lieder wieder auf Ukrainisch vor uns.